Lasst uns einen Bußpsalm von den sieben, die in den Psalmen niedergelegt worden sind, betrachten. Ein Gebet des Mannes, von dem Gott gesagt hat, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er ist einer, der auf mich hört, aber der doch auch Versagen zugeben musste. Und in diesem Bußgebet, Psalm 51, sprach durch den Heiligen Geist David stellvertretend auch für uns, denn wir sind nicht besser als er und wir haben solch ein Gebet auch nötig. Es heißt dort, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und du rein da stehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Liebe Gemeinde, bleibende Gemeinschaft mit Jesus Christus setzt immer Buße voraus. Martin Luther hat mit Recht gesagt, dass jeder Tag ein Tag sein soll, wo Reue und Buße stattfinden soll, weil wir immer wieder aufs Neue Sünden in unserem Leben produzieren und anhäufen. Keiner läuft 100% gerecht durch diese Zeit. Weder der einzelne Gläubige noch ein ganzes Volk. Die Erkenntnis und das Bekenntnis, ein Sünder zu sein und zugleich die Willigkeit zu haben, durch Sinnesänderung dem Willen Gottes zu leben, gehören beständig in die Lebensgemeinschaft mit Gott zusammen. Es ist das eine, zu erkennen, ich bin nicht vollkommen, und das andere, was dazugehört, zu sagen, vergib mir, Herr. Ich bin schuldig geworden an Menschen, ich bin schuldig geworden vor dir. Die Veränderung in das Bild und Wesen Jesu ist absolut nötig. Wir als Gemeinde sind zur Heiligung berufen, zur Heiligkeit Gottes, die er durch seinen Geist in uns gesetzt hat und die sich ausweiten will. Heiligkeit und Unheiligkeit passen nicht zusammen. Der Apostel Petrus schrieb ja mahnend in seinem ersten Brief an die Gemeinde: Umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und das als gehorsame Kinder. Gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Auch Johannes der Täufer rief denen zu, die Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus, dem Messias, suchten. Er sagt, dann tut Buße. Denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und zu denen, die sich ganz besonders fromm fühlten, sagte er mit Nachdruck, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Sonst ist Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und Führung durch seinen Geist nicht möglich. David, König von Israel, erkannte nicht nur seine Sünden, so wie Ehebruch und Totschlag, die er begangen hat, und Betrübnis der Mitmenschen, sondern auch die Unmöglichkeit, wenn er die Sünde nicht bekennt, in Zukunft siegreich sein zu können. Sünde nicht bekennen, blockiert für das Leben mit Gott. Niederlagen sind vorprogrammiert. Aber durch Buße und Beugung suchte David neu die Gemeinschaft und den Beistand des lebendigen Gottes für sein Amt und sein Leben. Wir können sagen, dass Umkehr immer wieder nötig ist. Hinwendung zum Heiland, Jesus Christus. David tat dies. Er bat innig um Vergebung seiner Schuld und seiner Übertretungen der Gebote. Eine Vergebung, die er eigentlich nicht verdient hätte. Denn als er auf seine Schuld aufmerksam gemacht worden ist, erkannte er deutlich, ich muss sterben. Und dennoch erlebte er die Barmherzigkeit Gottes, am Leben bleiben zu können und im Amt bleiben zu können, als König Israels. Er setzte seine Hoffnung darauf, und das sollen auch wir. Er betete, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Er berief sich auf die Güte Gottes und die Barmherzigkeit. Denn nichts konnte er zur Tilgung seiner Schuld beitragen, außer sich auf die Hilfe des Herrn zu verlassen. David wusste, dass er unbedingt befreit werden musste von dieser Last, der Last der Schuld. Und darum bat er, wasche mich rein von meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde. Diese Dringlichkeit, von erneuter Sünde gereinigt werden zu müssen, soll auch uns bewegen. Sünde ist ja kein Kavaliersdelikt, worüber man großzügig hinweggehen kann. Sünde ist eine belastende Kraft. Alles ist Sünde, was mit Gott nicht übereinstimmt. Und wenn wir bemerken, solches getan zu haben, müssen wir uns davon reinigen lassen. Denn diese belastende Kraft der Sünde stoppt das geistliche Leben, wenn sie nicht ausgelöscht wird. David erfasste den Ernst und die Schwere seiner Übertretung und er beugte sich tief darunter und sagte: Ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir. Nur Befreiung von Schuld durch das Versöhnungsblut Jesu lässt uns wieder froh in die Zukunft schauen und der Anklage des Widersachers widerstehen, der uns ständig vorhalten will: Wir haben keine gesegnete Zukunft. Der uns sagen will: Schau dich doch mal an, was du denkst, was du tust, und du willst in den Himmel kommen. Wir können dieser Anklage des Widersachers widerstehen durch gereinigtes Herz, durch Vergebung der Schuld und sagen: Jawohl, ich habe gesündigt, aber Gott in Jesus hat mir vergeben, auch die erneuten Sünden. Ja, Sünde verursacht Schaden. Das Bußbekenntnis des König Davids macht ja deutlich, dass nicht nur bei dem Gläubigen geistlicher Schaden durch sündiges Verhalten entsteht, sondern zugleich ein schlechtes Licht auf die Wahrheit Gottes geworfen wird, die Wahrheit des Evangeliums. Christen werden in ihrem Verhalten mit dem Wesen Christi verglichen. Die Menschen sagen: Du bist ein Christ, dann will ich doch auch Christus, wie er ist, in dir sehen. Ist das Wesen und Handeln der Gläubigen nicht gut und lieblos, erscheint für viele Jesus Christus, der doch den Menschen verändernde Kraft gibt, nicht vertrauenswürdig. Aus dieser Erkenntnis bringt auch der Psalmsänger die Frage nach der Auswirkung der Sünde auf den Punkt und er bekennt: Nicht an den Menschen, sondern Herr, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Ich habe nicht nur an einem Menschen gesündigt, aber eigentlich zuerst an dir, denn ich habe ein schlechtes Licht auf dich geworfen durch meine Tat. Duldung von Sünde im Leben der Nachfolger Jesu verdunkelt der Welt immer die göttliche Wahrheit von dem Leben der Erlöstheit, wie ein Leben eines Erlösten aussehen soll. Paulus, der Apostel, zeigte diesen Zustand bei den unbußfertigen Gläubigen auf und sagte in Römer 2, Vers 21 und weitere: Er sagte zu den Frommen: Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie es ja geschrieben steht. Hier ist auch die persönliche Frage an diesem Abend: Haben wir den Namen Gottes verunglimpft, ja verlästert durch unser Verhalten? Oder konnten die Menschen an uns erkennen, dass wir zu Christus gehören? Nur Gott kann uns wirklich helfen aus diesen Engpässen. Das Flehen Davids um Vergebung war mit dem Bewusstsein verbunden, dass keine menschliche Bemühung ausreicht, um etwas auszubügeln, was schlecht war im eigenen Leben. Keine Bemühung reicht aus, um den Zustand der Verunreinigung zu verändern. So bekannte David und sagt: Siehe, ich bin in Sünden geboren. Ich bin ein Sünder. Ich habe die Erbsünde. Ich tauge nicht zur persönlichen Veränderung meines Lebens. Ich bin geschwächt durch die Erbsünde. Ich bin geschwächt und kann die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott nicht halten. Darum müssen auch wir bekennen, ja, Herr, wir wissen ja gar nicht, wie oft wir gefehlt haben. Wir können uns nicht helfen. Herr, verzeih doch auch die verborgenen Fehler. Bußhaltung ist doch nötig, auch wenn wir uns nicht grober Sünden bewusst sind. Tägliche Reue und Buße ist doch nötig, weil auch wir mit dem Apostel bekennen müssen, und er war ein gesegneter Mann, ein bevollmächtigter Mann, vom Herrn ausgesandter Mann unter den Heiden. Und er sagt, und das müssen wir ja auch sagen, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus ergriffen bin. Ein weiterer Punkt, David erkannte in seinem Gebet, dass es bei der Buße nicht allein um die Entlastung seiner Seele gehen kann, sondern um die Wahrhaftigkeit Gottes. Die Wahrhaftigkeit Gottes sollte wieder neu deutlich werden. Du bist doch wahrhaftig. Ich bin ein Sünder, der deine Zuwendung braucht. Die Wahrhaftigkeit Gottes, Gott, der heilig und rein ist, und sich in Jesus Christus eine Gemeinde gereinigt hat und geheiligt hat, die er annehmen konnte. Darum schrieb der Apostel Paulus auch an die Gemeinde zu Kolossee, das ist das Geheimnis unter den Heiden. Wie lautet es? Christus in euch. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Es soll also sichtbar werden, dass der Herr uns nicht in unseren Unzulänglichkeiten nur beistehen will und helfen will, sondern er will uns davon befreien. Seine Herrlichkeit soll durch unser Leben ziehen. Jesus sagte, dass die innen wohnende Wahrheit den Menschen frei macht. Wer den Sohn hat, der wird frei. Die Wahrheit wird ihn frei machen. Und die Wahrheit ist Jesus in Person. Wir sollen nicht nur einen Beistand haben zu einem besseren Leben, sondern eine Befreiung erleben und darin stehen. Im Evangelium lesen wir von dem Wirken des Herrn Jesus nicht in dieser Weise, dass er zum Beispiel für kranke Menschen etwas dargereicht hat, was ihr Leben irgendwie erträglicher macht. Er gab den Lahmen keine Krücken, sondern er befreite sie. Er befreite sie von dieser Krankheit. Er gab den Blinden keinen fürsorglichen Blindenleiter, sondern er befreite sie von der Blindheit. Das soll der Tenor in unserem Leben sein. Wir sollen befreit werden von den Unzulänglichkeiten, die gegen Gott arbeiten. So will Jesus auch uns durch seine Gegenwart im Heiligen Geist von der Kraft des sündigen Müssens befreien. Seine Erlösungskraft soll zeugnishaft vor der Welt sichtbar werden. Ich brauche dies und jenes nicht mehr tun. Darum betete David auch in diesem Geist und sagte, siehe, dir gefällt Wahrheit. Wahrheit, die im Verborgenen liegt, die in unserem Herzen ist Christus in uns. Und im Geheimen, Heimen tust du mir Weisheit kund, so betet er. In meinem Herzen zeigst du mir, wie es lang geht. Und dieses Zeugnis gilt auch für Nachfolger Jesu in unserer Zeit. Wollen wir eine Demonstration dieser verborgenen Wahrheit Gottes in Jesus Christus sein, der Wahrheit des ewigen Lebens, die ja nur solche erfahren können, die sich von Sündigen reinigen lassen und den Heiligen Geist empfingen und empfangen. Es ist absolut nötig, dass wir unser Leben überdenken. Am Bußtag ist so eine Gelegenheit, neue Bereitschaft zuzulassen im Herzen auf die Wiederkunft Jesu, die ja täglich sein kann für uns. Gehen wir unserem Heiland freudig entgegen, unbelastet, unbeschwert, dankbar? Das tiefe Verlangen nach Erneuerung der Gemeinschaft mit Gott im Leben des König Davids und der Erneuerung auch des Zeugnisses von der vergebenden Gnade Gottes und der Liebe Gottes, drückte er in diesen Versen 12 und weitere aus und sagte: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Entsündige mich mit Isop. Tilge alle meine Missetat. Ja, Gott erhört ein aufrichtiges Gebet. Das kennen wir ganz persönlich. Jeder von uns weiß es. Wo er aufrichtig gebetet hat, wird das Leben wieder pulsieren, das aus Gott geschaffen ist. Aufrichtige Buße setzt den Weg frei zum Beschenktwerden aus der Ewigkeit in der Zeit. Selbst wenn die Sünde blutrot war, soll sie doch schneeweiß sein. Jesu Blut und Jesu Gerechtigkeit reinigt uns und macht alles neu. Die Reinigung von den Übertretungen der Gebote Gottes ist ja nötig, damit wir als geheiligte Gefäße in unseres Herrn Hand zu seinen Zwecken in dieser Zeit leben und eingesetzt werden können. Was betete David diesbezüglich? Ich will wieder sichere Führung in meinem Leben haben. Das wollen wir auch. Ich will gewisse Tritte tun, dass ich nicht strauchle. Ich will freudig leben vor dir. Und ich will des Herrn Wege verkündigen. Seine Gerechtigkeit in Jesus Christus wollen wir rühmen. Ein Segen für andere werden. Eine frohe Erwartung auf das Zukünftige haben. Ein bußfertiges Herz wird der Herr nicht verachten. Vielmehr will er uns beschenken, mich, euch, jeden von uns ganz persönlich. Aus seinem himmlischen Schatz will er mehr Gaben geben, als wir je erwarten. Denn er weiß, dass wir ihn brauchen und ohne ihn nichts bewerkstelligen können in dieser Zeit, was ihm gefällt, was am Aufbau seiner Gemeinde dienlich ist. Darum ruft Jesus zur Umkehr von falschen, von eigenmächtigen Wegen. Er will wieder der Mittelpunkt unseres Herzens sein, der Mittelpunkt unseres Handelns sein. Er will, dass wir allein von ihm abhängig sind, von keinem Menschen, sondern von ihm allein. Frei von Menschen, um Menschen zu dienen. Und dann entsteht das, was auch unter den ersten Gläubigen entstanden ist, die doch äußerlich recht unterschiedlich waren, aber in einem Geist zusammenkamen, nämlich im Geiste Gottes. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesu und große Gnade war bei ihnen allen. Das will Gott in Jesus, dass es auch unter uns heute so ist. Wir sind gerufen zur inneren Umkehr und Hinkehr zu dem Herrn, der da gesagt hat, ich will, dass du die erste Liebe zu mir zulässest. Wir wissen, wie er geredet hat mit der Gemeinde zu Ephesus. Du hast alles wunderbar gemacht, aber eines fehlt dir, die erste Liebe. Da bist du abgewichen. Umkehr von eigenen Wegen ist doch nötig. Ja, wir mangeln alle des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Wir waren nicht das, was wir hätten sein sollen. Aber wir wollen den Liebesruf zur Umkehr von eigenen Wegen hören und wahrnehmen. Jesus Christus spricht zu der Gemeinde zu Laodicea in der Offenbarung, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Die Tischgemeinschaft mit Jesus Christus ist nicht nur eine bloße äußere Handlung, sondern die Gegenwart Jesu will sich neu in unserem Herzen erzeigen. Wir sind eingeladen, unsere Herzenstür neu gänzlich zu öffnen, nicht nur einen Spalt, sondern ganz weit aufzutun, um die Führung im Heiligen Geist zu erleben. Dem Bußfertigen sollen die himmlischen Segenströme zufließen, ohne Unterlass, und die innige Gemeinschaft mit dem Erlöser Jesus Christus schenken. Gebetserhörungen sollen unser Leben durchziehen, wie es der Herr auch gesagt hat. Und David sprach, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Die Haltung des gestrauchelten Davids ist ein Beispiel für uns, dass wir solche Haltung auch annehmen. Nicht stehen bleiben an dem Versagen, sondern unser Versagen Gott bekennen und zugleich seine Ehre suchen. Herr, ich lebe um deinetwillen. Lass mich von dir so gestaltet sein, dass ich ein Segen sein kann für andere und ein Mitarbeiter am Aufbau deines Reiches. Das möge der Herr neu in uns verklären. Amen.